Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Wirtschaftswoche Expertencall. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. Während des Vortrags sind Ihre Leitungen stumm geschaltet. Sollten Sie während der Konferenz die Hilfe eines Operators wünschen, so drücken Sie bitte Ihre Telefontasten Stern und Null. Herr Georg Buschmann wird nun die Konferenz beginnen.
Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Georg Buschmann, ich bin Finanzredakteur bei der Wirtschaftswoche und freue mich sehr, dass Sie sich in diesen sehr bewegten Zeiten so zahlreich in unsere Telefonkonferenz eingewählt haben. Bei uns geht es heute ums Thema Anlegen in Zeiten von Corona. Wir erleben derzeit einen extrem schnellen Crash an den Anlagemärkten. Und als Expertin begrüße ich in der Leitung Nadine Hemann, die Fondsmanagerin ist. Schönen guten Morgen, Frau Hemann.
Guten Morgen, Herr Buschmann.
Ja, Frau Hemann, Sie sind schon länger im Geschäft, haben viel erlebt. Aktuell sicher eine ganz besondere Situation. Was unterscheidet den aktuellen Ausverkauf wegen der Corona-Epidemie von früheren Crashs, zum Beispiel der Finanzkrise?
Nun, ich glaube, generell ist es erstmal zu sehen, dass es zum Teil gleich verläuft im Sinne von, es herrscht eine große Euphorie und dann kommt ein einschneidendes Ereignis. Diese Euphorie fand gegen Ende eines Wirtschaftszyklus statt und dieses einschneidende Ereignis führt jetzt dazu, dass wir uns schneller in Richtung einer möglichen Rezession begeben. Was ist unterschiedlich zu 2008? Wir haben aktuell nicht nur eine Nachfragekrise, sondern wir haben auch eine Angebotskrise. Also Angebot- und Nachfrageschock sind immer ganz wichtig. Woher kommt eigentlich die Krise? Und aktuell ist es ja so, dass durch das Thema Corona fast das ganze Wirtschaftsleben lahmgelegt wird oder große Teile davon. Und das führt eben nicht nur dazu, wie in 2008, wo wir gesehen haben, dass dadurch, dass die Hypothekenzinsen in den USA gestiegen sind, die Leute ihre Hypotheken nicht mehr bedienen konnten, viele ihre Häuser verloren haben und dann gleichzeitig eben auch Firmenkredite nicht zahlen konnten, dass viele gar nicht mehr konsumieren konnten, weil sie die Gelder nicht hatten. Aktuell ist es so, wir sind zum Teil vom Konsum ausgeschlossen, weil wir eben zu Hause bleiben sollen, was ich hoffe, was jeder auch tut, damit wir es möglichst schnell überstanden haben beziehungsweise möglichst schnell verlangsamt haben, diese ganze Geschichte. Und hinzu kommt aber auch, dass wir, dass viele Firmen gar nicht liefern können, weil zu viele Grenzkontrollen, zu viel Einschränkungen dadurch, dass Personal nicht anwesend ist. Und das heißt, jetzt zum Beispiel, wenn wir es auf eine Lufthansa uns angucken, es ist ja nicht nur, dass Leute jetzt nicht in den Urlaub fliegen, das wäre jetzt ein Nachfrageschock, weil sie sagen, ich möchte im Moment zu Hause bleiben, sondern wir haben eben auch den Angebotsschock, dass die Lufthansa sagt, wir müssen Flüge streichen, weil wir wollen unser Personal schützen, wir müssen uns an die vorgeschriebenen Regelungen halten. Es trifft also beides aufeinander, was in dieser Krise eben den Unterschied macht, dass es von zwei Seiten kommt. Das heißt, wir haben zwei Probleme sozusagen, aber das ist der Unterschied zu 2008. Wenn wir uns jetzt alle mal zusammenreißen und alle mal zu Hause sitzen bleiben für ein paar Wochen, und die Leute, die dann in der Zeit irgendwas Verdächtiges entwickeln, noch ein bisschen länger zu Hause bleiben, dann können wir das Thema innerhalb von ein paar Quartalen auch gelöst bekommen oder zumindest so weit zurückdrängen, dass es nicht mehr so ein großes Problem darstellt. Das heißt, es ist eigentlich etwas, was wir lösen können und danach kann das Leben so weitergehen, wie es vorher weiterging. Ich glaube, es wird einige Veränderungen geben, aber das ist durchaus denkbar. Und das ist der Unterschied zu 2008. Gleichzeitig kommt noch hinzu, die Zentralbanken haben unheimlich viel gelernt.
Bitte?
In den letzten Jahren. Und man hat ja auch gesehen, wie schnell sie jetzt eingreifen, um eben zu sagen, ja, wir verstehen das, die Leute können nicht konsumieren, manche Firmen können nicht anbieten. Wir stellen massiv Liquidität zur Verfügung, um eben Firmen mit kurzfristigen Krediten oder mittelfristigen Krediten über die Zeit zu helfen, dass die Firmen liquide bleiben und nicht in eine gezwungene Insolvenz gehen, weil sie eben eine ganze Zeit lang keinen Umsatz machen. Also,
Das ist auch ein Thema, das unsere Hörer heute bewegt. Wir haben ganz, ganz viele Fragen vorab gestellt bekommen. Deswegen werden wir es in der Konferenz jetzt auch so halten, dass ich die Fragen stelle, die eben von unseren Lesern und Hörern kamen. Und da ist viel das Gleiche dabei. Also es geht oft in die gleiche Richtung. Deswegen können Sie jetzt im Moment keine Fragen über die Telefonleitung stellen. Aber ich hoffe, dass wir einfach viele Themen abhandeln können. Ein Leser hat uns gefragt, weil ja, Sie hatten das schon angesprochen, die Notenbanken jetzt ganz massiv einschreiten, dass er Angst hat, dass die Inflation in der Folge, wenn die Krise mal vorbei ist, überschießt. Ist das eine Gefahr, die Sie auch sehen, oder sagen Sie, nee, das ist eher nicht so realistisch?
Wir sehen die Gefahr nicht, weil das ist ja was, dem man kurzfristig entgegenwirken kann, indem man gewisse Maßnahmen zurückschraubt. Also kann sein, dass wir in der Inflation vielleicht im vierten Quartal ein Stück nach oben gehen, aber sehen wir, Inflation ist jetzt gerade nicht das Thema, was aus unserer Sicht zu beängstigend ist. Und wer Angst vor Inflation hat, es gibt sogenannte Inflation-Linker-Anleihen, das heißt Anleihen, die Staatsanleihen, die sind gebunden an gewisse Inflationskennzahlen, der kann sich natürlich solche Anleihen ins Depot legen und profitiert dann sozusagen von Inflation.
Also Inflation und die Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft insgesamt, das war jetzt sozusagen ein bisschen der Makroblick. Jetzt wollen wir mal auf die Anlegerseite gucken. Leser fragen natürlich, was soll ich jetzt tun? Einer fragt, ist im Angesicht der drohenden Rezession, ist es angezeigt, jetzt alles noch zu verkaufen, oder ist es dafür eigentlich schon längst zu spät?
Also es ist interessant. Die Frage, die wir in letzter Zeit häufig gestellt bekommen, ist auch nicht, was soll ich kaufen, sondern wann soll ich kaufen. Das finde ich sehr, sehr auffällig, dass da dieses ganze Thema, was mache ich eigentlich langfristig mit meinem Geld, in den Hintergrund geht und das Timing so in den Vordergrund geschoben wird. Also das Schwierigste am Markt ist wirklich das Timing, und was einfacher ist und was wirklich jeder, der sich ein bisschen auseinandersetzt, der eine Zeitung liest oder mehrere Zeitungen, der die Nachrichten hört, viel einfacher selbstständig stemmen kann, ist das Thema Titel- und Assetklassenauswahl. Das heißt, ich muss nicht im Timing das Low erwischen und ich werde es auch nicht erwischen. Das verspreche ich allen, die hier eingewählt sind. Sie werden nicht am Low kaufen. Aber ich gebe Ihnen auch einen guten Hinweis. Versuchen Sie nicht am Low zu kaufen, sondern machen Sie einfach über die Zeit hinweg was. Wer jetzt kauft, ist besser dran als der, der vor 2 Wochen gekauft hat. Und wenn es jetzt nochmal 15% nach unten geht, wenn Sie eine gute Assetklasse oder eine gute Aktie, einen guten Fonds erwischt haben, dann ist das egal auf lange Sicht, weil Sie haben ihn nicht vor 2 Wochen gekauft, Sie haben ihn jetzt gekauft. Und wenn Sie jetzt was machen und in einer Woche und wieder in einer Woche und so weiter und das ein bisschen streuen, dann haben Sie das Thema Timing schon mal durch. Es geht immer darum, regelmäßig was zu machen, dann hat man das Thema Timing ein bisschen weg. Die größere Frage ist ja eher, was mache ich? Also ein bisschen, ich sage manchmal, das, was wir machen, das ist eigentlich ein Sachbearbeiterjob, weil man muss seine Emotionen abschalten. Man muss einfach da sitzen und sagen, was macht jetzt Sinn? Und was ich allen mitgeben möchte, die eingewählt sind, weil was ich ganz häufig höre von Privatinvestoren ist, ich habe XY gekauft, aber jetzt ist die schon 80% im Minus, jetzt verkaufe ich die auch nicht mehr. Falsch, falsch, falsch. Fangen Sie folgendermaßen an, fangen Sie von Null an. Sie haben ein weißes Blatt, dann stellt sich nicht die Frage, was will ich jetzt noch verkaufen, sondern es stellt sich die Frage, was will ich jetzt im Depot haben. Alles andere ist ein sogenanntes Sunk-Cost-Argument. Also die Kosten sind schon hinter Ihnen, spielt keine Rolle, was in der Vergangenheit war. Die Frage ist, was bringt mir jetzt in der nächsten Zeit, wovon erwarte ich die meisten Gewinne? Und dabei ist es komplett irrelevant, zu welchem Einstiegspreis Sie die Aktie, den Fonds oder den ETF hatten. Einfach ausschalten und sich überlegen, was möchte ich jetzt im Depot haben, und wirklich radikal sachbearbeitermäßig vorgehen und sagen, okay, du bist nicht auf meiner Liste von, was ich in Zukunft haben will, raus. Ist mir völlig egal, was da für ein Minus draufsteht. Gleiches gilt auch für Plus, dann fällt halt die Steuer an. Ist doch völlig egal, dann fällt jetzt die Steuer an, aber es geht ja darum, was habe ich in Zukunft. So, und wenn ich das geschafft habe, mich davon emotional frei zu machen, jetzt komme ich mal genauer darauf, was möchte ich kaufen? Also langfristig, jeder, der irgendwann jemals ein Interview mit mir gesehen oder gelesen hat oder mit meinem Schwiegervater Ernst, wird lesen, dass wir große Verfechter von Aktien sind, weil Aktien sind nun mal Investitionen in arbeitendes Kapital und sie haben gleichzeitig den Inflationsschutz damit, weil Aktien sind ja auch Realwerte, unterliegen somit auch der Inflation. Also ja, Aktien wäre meine Antwort. Natürlich nicht alles in einen Korb stecken. Diversifizierung ist wichtig, aber Diversifizierung ist nicht alles. Also wenn Sie es derzeit sehen, in einem großen Panikmarkt wie jetzt, sehen Sie, dass alles abverkauft wird. Es werden Bonds verkauft, es wird Gold verkauft, es werden Aktien verkauft, es wird ETF verkauft, es geht alles runter. Es ist völlig egal, was Sie im Depot haben, es geht alles runter. So, jetzt können Sie zwei Sachen fahren. Sie können entweder sagen, Augen zu und durch, oder Sie haben sich vorher Stops gesetzt, oder Sie haben eben, klar, sage ich jetzt nicht aus Spaß, ist ja logisch, ist unser Job, oder Sie haben einen Manager, der eben aktiv Verluste managt. Schwankungen gehören immer dazu. Und wie Sie mit den Drawdowns, also den Verlusten nach unten umgehen, müssen Sie sich halt vorher überlegen. Nicht, wenn es passiert ist. In dem Moment, wo Sie ein Wertpapier kaufen, überlegen Sie sich, bis wohin halte ich das und wann schmeiße ich es raus und kaufe mir was anderes dafür. Und genau das machen wir auch für unsere Investoren. Und das ist das Allerwichtigste. Und wir gehen auf Aktien, nochmal, um es konkreter zu machen, Aktien und überlegen uns, was sind eigentlich die Branchen und Länder, die wir haben wollen.
Vielleicht hake ich da mal ganz kurz ein. Es ist ja so, dass Sie natürlich sehr stark im Aktienbereich unterwegs sind, aber viele Privatanleger eben als Depotabsicherung auch auf Gold setzen. Wieso machen Sie das im Fonds nicht und was halten Sie grundsätzlich von Gold in Privatdepots?
Also wir halten grundsätzlich nichts von Gold in Privatdepots. Ich halte sehr viel davon, wenn Sie Gold haben wollen, kaufen Sie Ihrer Ehefrau ein nettes Geschenk zum Geburtstag, sage ich auch aus eigenem Interesse, immer gute Idee. Aber wir sind der Meinung, dass Gold produziert ja nichts. Und als Absicherung geht es vielleicht mal kurzfristig nach oben, aber Sie sehen ja auch in Märkten wie jetzt, wenn die Margin Calls draußen sind, müssen Leute selbst Goldpositionen liquidieren und Assets verkaufen. Also aus unserer Sicht. Und wir haben auch keine Glaskugel. Ne? Es gibt immer 15 Meinungen für eine Frage. Ich sage Ihnen einfach, meine Meinung, ob Sie damit übereinstimmen oder nicht, ist ja auf einer ganz anderen Seite. Wir sind der Meinung, Gold gehört in kein Privatdepot.
Okay. Dann haben die Leute gefragt nach, da ging es ja eben schon so ein bisschen drum, stark gefallene Aktien. Da sagen Sie, ja, das ist, wie stark die schon gefallen sind, ist erstmal wurscht. Ich muss darauf achten, wie sehen die in Zukunft aus. Es gibt ja, beispielsweise Energieaktien, die durch den niedrigen Ölpreis extrem weit unten sind. Natürlich Touristikaktien, Airlines im Moment, Autos. Wie sehen Sie so diese Branchen? Ich habe so ein bisschen in Ihren Fonds geguckt. Das war ja im Sommer noch zumindest nicht allzu sehr vertreten, wenn ich das richtig gesehen habe.
Gar nicht
habe.
Vertreten.
Genau. wie sehen Sie das im Moment nach diesen extremen Kursverlusten?
Also die Ölbranche sehen wir, haben wir vorher schon kritisch gesehen, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem haben wir ja auch dieses Sustainability-Thema. Ich weiß, wir alle brauchen die Ölbranche, das verstehen wir auch, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass wir die Aktien kaufen müssen. Und jetzt bei aktuell gefallenen Ölpreisen sollte man aus unserer Sicht nicht nur auf Dinge wie KGV gucken. Verfolgen Sie bitte unbedingt die Nachrichtenlage. Also wenn Sie sowas sehen, wie das zum Beispiel die Saudi-Arabien versuchen natürlich, dadurch, dass sie viel geringere Förderkosten haben, jetzt den US-Markt anzugreifen und nutzen das jetzt aus, dass die US-Ölhersteller oder US-Ölförderer müssen sich innerhalb der nächsten Jahre auch massiv refinanzieren. Jetzt haben die natürlich, wenn deren Ratings sinken und die Gewinne sinken, haben sie schlechtere Refinanzierungskosten. Also wann ist eine bessere Gelegenheit zu sagen, hallo Amerika, hier sind wir Saudi-Arabien, jetzt machen wir euch mal platt oder euch zumindest ein bisschen Probleme. Also das ist ja, da spielen ja noch auch ganz andere politische Faktoren rein. Also deshalb ist noch ein Grund, warum wir Öl nicht hatten, nicht haben werden. Also auf absehbare Zeit, man soll niemals nie sagen. Aber ein Grund, warum man da nicht auf KGVs gucken soll. Eine ähnliche Begründung sehen wir im Bereich Automobil. Automobil hat sich einfach ein bisschen verändert. Die Situation, also früher, was so, wenn ich die Generation meiner Mutter angucke, da war es wichtig, sich ein neues Auto zu kaufen und das muss irgendwie auch einen gewissen Status haben und es muss schön sein. Und in meiner Generation ist es so, Car2Go geht auch und das eigentlich interessiert es uns nicht wirklich. Klar, es gibt auch immer die Ausnahmen, aber so die Affinität zum Thema Auto nimmt ab. Gleichzeitig haben wir hinzu wieder Thema Politik, politische Einflüsse zum Thema CO2, dann haben wir Greta Thunberg. Viele Leute überdenken, jetzt muss ich wirklich mit dem Auto fahren, kann ich die Strecke nicht mit dem Fahrrad machen, ist eh gesünder. Also solche Geschichten kommen da rein und deshalb sehen wir die Autoindustrie kritisch. Ist die jetzt billig? Kann sein. Aber für uns zählt ja nicht, ob etwas billig ist, sondern für uns zählt, ob ein Unternehmen, und jetzt komme ich wieder zum Thema, was soll ich jetzt kaufen? Überlegen Sie sich, was sind jetzt die Unternehmen, die aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren, und es geht nicht nur um ein paar Monate, in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein sich ausbauendes Geschäftsmodell haben, die mehr Umsätze machen werden, wo mehr Leute deren Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen werden. Der Preis ist dann die zweite Frage, aber nicht, aus unserer Sicht sollte man nicht mit dem Preis anfangen und sagen, was ist jetzt billig, kaufe ich das, sondern umgekehrt sich als Investor sehen, an welcher Firma möchte ich mich beteiligen, die, deren Geschäftsmodell aktuell gesellschaftlich kritisch gesehen wird oder die, deren Geschäftsmodell akzeptiert ist und wo es in Zukunft mehr Käufer geben wird.
Jetzt werden Sie sich über diese Frage ja schon länger Gedanken gemacht haben. Wo kaufen Sie denn im Moment? Also was sind die Branchen, wo Sie sagen, da gehe ich jetzt in diesen extrem niedrigen Kursen mal wieder verstärkt rein?
Also ich schicke, wie immer, wenn ich diese Frage gestellt kriege, einen Disclaimer voran. Alles, was ich Ihnen jetzt sage, gilt jetzt für diesen Moment. Und wie das im Ende des Monats aussieht, können Sie sich gerne in unserem Monatsbericht angucken. Alle, die interessiert sind, das zu lesen oder die zukünftigen Webinare zu hören, können uns gerne eine E-Mail schreiben. Also alles ist jetzt für den Moment. Wenn morgen neue Infos kommen, kann das sein, dass wir das auch radikal ändern. So aktuell, was interessiert uns? Nun, das Thema Onlinehandel und Streaming in einem Verein, zum Beispiel in der Firma Amazon, ist aus unserer Sicht ein Thema, was auch weiter vorangetrieben wird. Die Leute werden mehr online bestellen. Ich sehe das zum Beispiel ja auch der lokale Rewe, der bietet jetzt Abholungen an. Da kann man noch nicht mal mehr einen Abholplatz buchen, weil die Leute sagen, ja, ich gehe hier gar nicht mehr in den Supermarkt. Und wenn die sich erst mal daran gewöhnt haben, wie mega komfortabel das ist, dass da irgendeiner was zusammenpackt oder einer was liefert, wird das aus unserer Sicht noch mehr zunehmen. Auch das Thema Streaming-TV jetzt über Amazon Prime. Netflix haben wir aktuell nicht im Portfolio, aber ist eben auch einer, der von sowas profitieren könnte. Danach gucken wir uns an, wer sind denn mögliche Firmen im Bereich Pharma, sowas wie Kiagen oder Roche. Wir gucken uns generell auch eher so Technologiefirmen in den USA an, weil das Thema dort stärker vorangetrieben wird. Also die Frage wäre bei uns, wer auf der ETF-Seite unterwegs ist, eher Nasdaq als DAX wäre unsere Aussage. DAX, alte Industrien, langsamere Volkswirtschaft, mehr gesetzliche Einschränkungen versus Nasdaq, mehr fortschrittlichere Geschäftsmodelle, mehr Interessen für die Zukunft. Ich bin kein großer ETF-Verfechter, logisch A, weil ich aktiver Fondsmanager bin, aber B, weil ich auch immer sage, wer ein ETF kauft, kauft die Krücken mit. Und das sieht man eben auch jetzt, wie die ETFs nach unten gedonnert sind. Aber wer das machen möchte, sollte sich überlegen, welche Branche, welches Land und wo ist das zukünftige Geschäftsmodell, nicht was ist am stärksten gefallen. Mag sein, dass das jetzt auf 2 Wochen Sicht die richtige Strategie ist, aber wir denken in Jahren. Weil zumindest aus unserer Sicht sollte man investieren, wenn man Jahre Zeit hat. Und da ist es völlig Schnuppe, ob man zu 5% höher oder tiefer kauft, da ist es wichtig, dass man die richtigen Titel im Portfolio hat.
Ja, was Sie gerade beschrieben haben, sind ja eher so ein bisschen die langfristigen Trends, auf die man jetzt vielleicht ein bisschen günstiger setzen kann, als das noch vor einigen Wochen der Fall war. Gibt es denn vielleicht auch kurzfristigere Krisenprofiteure, wo Sie jetzt ein bisschen hingucken?
Na, das ganze Thema Online-Arbeiten, also jetzt zum Beispiel, es gibt eine deutsche Aktie, die heißt TeamViewer, die hat nicht besonders viel verloren vom High, ist also die Frage, ob man die zur aktuellen Bewertung kaufen möchte. Haben wir aktuell nicht im Portfolio, aber es gibt durchaus kurzfristige Profiteure, aber das ist einfach nicht so unsere Strategie. Da gibt es vielleicht andere. Wir können auch nicht alles wissen. Also wir sagen auch immer ganz ehrlich, wenn wir zu irgendwas keine Meinung haben. Und ganz kurzfristig haben wir keine Meinung, außer dass wir, solange dieses Thema nicht abgeebbt ist, weiterhin einen starken Dollar sehen werden. weil das ist nun mal die Krisenwährung. Wenn überall Panik herrscht und wenn wir es aktuell sehen, alle Assetklassen werden verkauft, Gold, Bonds, Aktien, alles, dann kaufen die Leute US-Dollar. Also wenn Sie gucken wollen, was ist jetzt ein guter Indikator, dass es vielleicht sich ein bisschen beruhigt ist, schauen Sie auf den US-Dollar und schauen Sie auf die Volatilität, also der VIX, V-I-X. Können Sie bei Online-Plattformen eingeben, kriegen Sie aktuelle Kurse angezeigt. Wenn der sich mal wieder so ein bisschen einpendelt und unter Pan 30 kommt, dann wissen Sie, es ist wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt.
Also das ist sozusagen ein Indikator, wo man sehen kann, die akute Phase der Krise ist erstmal vorbei. Gibt es da noch mehr außer den
Kann wieder Ausschlag nach oben, ja. Außer was? Entschuldigung, können Sie es nochmal sagen?
Sie haben ja gesagt, man kann ein bisschen den VIX im Auge behalten, einfach als Maß für die Volatilität, um zu gucken, wo stehen wir im Moment in dem Abverkauf? Gibt es noch andere Parameter, auf die Sie im Moment achten, die Ihnen vielleicht ein bisschen zeigen, in welcher Phase dieses Crash sind wir?
Also wir gucken, wie gesagt, stark auf den US-Dollar und dann gucken wir natürlich auch, wie Wirtschaftsdaten reinkommen. Das ist auch wichtig und die werden in nächster Zeit schlechter kommen. Also wir sind rein technisch noch nicht in einer Rezession, weil die kann man ja immer erst hinterher feststellen. Also 2 Quartale negatives Wachstum ist per Definition eine Rezession. Also stellen Sie sich darauf ein, irgendwann kommt diese Definition. Die Frage ist nur, und deshalb wieder, wo sind wir im Gegensatz zu einer Krise von 2008? Sind wir nicht vielleicht mit 3 Quartalen dann auch durch das Thema, weil alle brav zu Hause gesessen haben und Amazon Streaming geguckt haben und sich nicht nach draußen bewegt haben und das Thema jetzt so ein bisschen abgeflaut ist und dann irgendwann die Leute auch wieder einkaufen gehen können. So, jetzt haben wir natürlich auch noch einiges an anderen Dingen, worauf wir gucken, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich möchte natürlich auch, dass die Leute uns dafür bezahlen, dass wir das für Sie machen. Deshalb werde ich Ihnen jetzt nicht meine Liste von 25 Dingen schicken, die wir uns regelmäßig angucken. Aber was ich jedem sagen kann für den Hausgebrauch ist, lesen Sie einfach mal die Nachrichten mit gesundem Menschenverstand, versuchen sich rauszulesen, ist da jetzt noch Panik und kommt da jetzt noch mehr Panik auf jeden Tag oder ebbt das Thema so langsam ein bisschen in den Hintergrund. Und dann werden Sie nicht das Low erwischen, aber Sie werden einen Zeitpunkt erwischen, wo es sich so ein bisschen abgeschwächt hat. Und das ist dann auch ein guter Einstieg. Also man muss auch nicht das Low erwischen. Wir erwischen es übrigens auch nicht. Also nochmal zu dem Hintergrund.
Jetzt ist es ja so, dass wir sehr, sehr viel über Aktien gesprochen haben, einfach weil das in Ihrem Mischfonds ein Schwerpunkt ist. Aber Sie sind ja tatsächlich ein Mischfonds und haben auch ein paar Anleihen drin. Am Anleihemarkt, da gucke ich mir diese Woche die Kurse an, da wird einem ja heiß und kalt. Also da werden sehr viele Pleiten offensichtlich vom Markt eingepreist. Es ist, die Kurse sind im freien Fall bei vielen Unternehmensanleihen und auch bei Staatsanleihen bröckeln die Kurse im Moment ein bisschen. Wie stellen Sie sich da auf und ja, wie bewerten Sie die Lage am Anleihemarkt im Moment?
Also wir haben auch einen Anleihenfonds, den wir managen. Der ist eher im Bereich High Yield, Non-Rated, Mittelstand. Und deshalb beurteilen wir viele Unternehmen nicht so stark nach Rating, sondern wirklich nach der aktuellen Cashflow und Ertragslage. Und danach sind diese Cashflows aufrechterhaltbar, sind die Rückzahlungen machbar. Und jetzt darf man am Anleihenmarkt, das ist eben auch so ein Learning aus 2008, also ich saß im Fixed Income bei Lehman Brothers auf dem Trading Floor, ich habe es live miterlebt, der echte Wert einer Anleihe wird nicht zwangsläufig durch das wiedergespiegelt, was Sie an Kurs sehen. Woran liegt das? Wenn wir so hohe Volatilitäten haben wie jetzt, dann kriegen die Market Maker bei den Banken, die Anleihen kaufen und verkaufen, die Ansage von oben, Leute, wir müssen Risiko reduzieren. Weil Risiko ist immer ein Produkt aus, wie viel habe ich auf dem Buch, wie viel Bestände habe ich, mal meiner Schwankung. Wenn die Schwankung nach oben geht, allgemein am Markt, ist es völlig egal, ob mein Unternehmen solide ist und weiterhin gute Geschäfte macht oder vielleicht 2 Quartale einknickt, die ihm auf lange Sicht nicht wehtun. Die Volatilität geht nach oben. Das heißt, mein Risiko geht nach oben und dann kommt der Trading-Chef und sagt, so Leute, und jetzt werden hier Risiken reduziert und dann müssen die verkaufen. Oder andersrum, die sagen, wenn einer anruft und sagt, ich möchte bitte Anleihen verkaufen, dann nehmen die den Preis einfach nach unten auf ein Level, das absurd ist, das teilweise gar nicht fundamental widerspiegelt, was diese Anleihe wert ist, einfach nur, damit sie entweder zu einem absoluten Bargain, also zum absoluten Schnäppchenpreis bekommen, oder um zu sagen, ich habe so viel Luft nach oben noch, dann kann ich immerhin einen kleinen Profit machen oder vielleicht geht der Verkäufer auch weg und ich habe hier Ruhe. Und das ist im Moment das, was wir am Anleihenmarkt sehen. Die Banken haben krasse Anordnung, Risiken zu reduzieren. Die Preise gehen nach unten und das sind zum allergrößten Teil, wenn man es umrechnet, kann man sagen, das preist ja ein Default ein. Das kann sein, aber das spiegelt zum größten Teil gar nicht wider, was das eigentlich für fundamentale Werte dahinter sind. Das hat einfach damit zu tun, dass das jetzt aktuell will das keiner haben.
Sie auch
nicht? Ich habe ein gutes Beispiel.
Also da ist ja genau der Punkt. Also wenn jetzt alle sozusagen aus welchen Gründen auch immer Risiken abbauen müssen und da Bewertungen zustande kommen, die einfach nicht mehr nachvollziehbar sind, dann kann man ja als aktiver Manager sagen, so, ich gehe jetzt mal in den Anleihemarkt rein. Machen Sie das oder machen Sie das eher nicht oder warum machen Sie das?
Wir haben in unserem Anleihenportfolio haben wir ein paar besonders exponierte Branchen reduziert, also Thema Flughafen zum Beispiel. Und ansonsten haben wir die Anleihen einfach weiter im Portfolio. Wir sammeln den Coupon ein. Die Bewertungen sind nach unten gegangen. Ja, so ist es eben. Wir haben ein bisschen schon vor Wochen ein bisschen Cash aufgebaut und suchen eigentlich auch nach Schnäppchen, die wir so nach und nach da mal dazu sammeln. Aber wir gehen jetzt noch nicht all in. Ist aus unserer Sicht für keinen die richtige Strategie zu sagen, oh, jetzt haben wir den Boden erreicht, sondern wir machen das eben auch da stückchenweise. Also zum Thema Preis möchte ich mal ein schönes Beispiel nennen. Das hat mir damals mein Chef auf dem Trading Floor gesagt, um mir zu verdeutlichen, wie funktioniert das mit dem Thema Preis. Wenn einer zum Mittagessen zur Burgerbude geht und sagt, möchtest du einen Burger? Dann sage ich, ja gerne, bring mir einen mit und dann kriegt er von mir 5 Euro. So, jetzt bringt er mir aber 2 mit. Gebe ich dem nochmal 2 Euro, nochmal 5 Euro für den zweiten? Ich will ja gar keinen zweiten haben, ich habe ja schon, was ich brauche. Dann denke ich so, ach, hat er sich die Mühe gemacht, vielleicht gebe ich ihm 2,50. Was ist, wenn er jetzt mit einem dritten ankommt? Den will ich ja gar nicht haben. Und so setzen sich die Preise zusammen, die die Händler auch für die Bonds machen. Es geht immer nur darum, wie viel will ich haben, nicht wie viel dieser Burger wert ist. Dieser Burger ist deutlich mehr wert, aber ich kann ihn gerade nicht gebrauchen, weil ich nicht so viel Risiko nehmen darf. Und das ist deshalb das, warum die Leute auf den VIX gucken müssen. Wenn die Volatilität runtergeht, dann dürfen auch die großen, die institutionellen Player, die den Markt machen, die dürfen dann irgendwann wieder anfangen, auch wieder Assets aufzukaufen. Und deshalb ist es wichtig, drauf zu schauen, wie ruhig ist der Markt oder wie viel Volatilität ist im Markt.
Was ich mich noch frage, ist die heftigen Kursverluste, die es einfach in den vergangenen Wochen gab, die machen ja auch was mit der Psyche der Anleger und mich würde interessieren, wie das bei Ihren Anlegern im Fonds ist. Also sind die noch ruhig oder stehen die bei Ihnen auf der Matte und sagen, wir möchten gerne unsere Anteile zurückgeben?
Das ist eine witzige Frage. Die hatte ich Anfang der Woche mit einem Anleger, der angerufen hat, Ende letzter Woche war das schon, Entschuldigung, der angerufen hat und er sagte, es klingeln bei Ihnen bestimmt ständig die Telefone und daraufhin sagte ich, sehr geehrter RS-Punkt, Sie sind der Erste, der anruft und es blieb bisher auch der Letzte, der anrief. Also wir managen nicht nach Volatilität, also wir sagen immer Volatilität, sprich Bewegung, Schwankungsbreite, das ist die Eintrittskarte für Performance. Die braucht man und die werden wir auch immer haben und wahrscheinlich sind wir da ein bisschen höher als andere.
Das heißt also, wenn es heftig schwankt, dann ist das auch immer eine Gelegenheit, um danach noch Rendite zu holen.
Es darf nicht zu heftig schwanken, weil was wir managen, sind die Maximum Drawdowns, also die maximalen Verluste. Unser Ziel ist es, diese maximalen Verluste auf ungefähr 15% vom High zu beschränken. Das haben wir dieses Jahr tatsächlich leider ein bisschen gerissen. Da sind wir einmal kurz auf 16% runter. Aber wir haben halt seit Anfang des Jahres eine Performance von, ich habe es jetzt nicht im Kopf vergessen, aber irgendwie -6%. Da ruft keiner an. Also vielleicht kriege ich mal eine Schachtel Pralinen dafür geschickt. Das wäre nett. Aber es gab einen Anruf zu Ihrer Frage und ansonsten verstehen die Leute, wie wir funktionieren. Und das empfehle ich auch allen Eingewählten, wenn sie Fonds halten, kontaktieren sie doch einfach mal den Fondsmanager und versuchen sie zu verstehen, was seine Strategie ist, wie der agiert, was macht er in solchen Fällen, wie geht er damit um. weil das verhindert, dass Sie einen guten Fonds verkaufen, nur weil er gerade nach unten ist. Weil vielleicht ist das ja ein Fonds, dessen Spezialität es ist, immer am Bottom zu kaufen. Bei uns ist es eben anders. Wir sagen, wir wollen die Verluste nach unten begrenzen. Deshalb ist immer ganz wichtig, dass man nicht nur guckt, wie ist die vergangene Performance. Das ist ja, das ist total wichtig, wenn man sich einen Fondsmanager aussucht. Bei einer Aktie ist es nicht so wichtig. Da zählt eher, was ist das zukünftige Geschäftsmodell. Aber bei einem Fondsmanager mal gucken, wie war die vergangene Performance, wie war die in Krisenzeiten. Das ist besonders wichtig. Und dann kontaktieren Sie die doch einfach. Die haben doch alle eine Sales-Abteilung. Einfach mal eine E-Mail schreiben und sagen, wie stehen Sie denn gerade?
So, es geht stramm aufs Ende zu. Deswegen möchte ich noch eine letzte Frage an Sie loswerden. Sie haben ja gesagt, Sie haben die Verluste so einigermaßen begrenzen können. Wie haben Sie das geschafft und was können Privatanleger daraus mitnehmen für die eigene Anlagestrategie?
Also für unseren Fonds verkaufen wir Index Futures. Das ist jetzt für einen Anleger nicht so einfach nachvollziehbar, also nicht replizierbar wirklich. Also für große Anleger, das beginnt halt ab 100.000 Euro pro Trade. Das würde ich jetzt vielleicht dem Retail-Anleger nicht unbedingt empfehlen. Aber was jeder Retail-Anleger machen kann, ist, es gibt sogenannte Rückwärts-ETFs. Das heißt, die bilden umgerechnet die gegenseitige Entwicklung des DAX oder des Eurostox oder des S&P da. Das heißt, wenn der S&P 5% nach oben geht, geht das ETF 5% nach unten. Wenn der S&P 10% nach unten geht, geht das ETF 10% nach oben. Das könnten Sie natürlich nutzen, wenn Sie sagen, puh, ich weiß jetzt nicht, welche von meinen Aktien ich verkaufen will, aber ich sehe hier große Verwerfungen am Markt. Dann können Sie sich natürlich so ein Rückwärts-ETF dagegen stellen. Und einfach das so lange drin lassen, bis Sie das Gefühl haben, die Luft ist wieder rein. Dann nehmen Sie sich natürlich die Performance nach oben, aber Sie können sich einfach nachts auch hinlegen und gut schlafen und sagen, puh, habe ich was gemacht? Wenn jetzt übers Wochenende krasse Nachrichten kommen, dann ist es mir auch egal, weil ich habe mein Portfolio abgesichert. Und das ist für jeden, die kann man ganz normal über die Börse Stuttgart kaufen, in kleinen Stückzahlen, das kann jeder privat auch so machen. Einfach wichtig ist ja bei der Börse, deshalb sage ich, es ist ein Sachbearbeiterjob, dass man einen klaren Kopf hat. Und wenn man merkt, man kommt in Zonen, wo man nervös wird, dann trifft man vielleicht aus der Nervosität heraus falsche Entscheidungen. Dann ist es eben gut, so eine Absicherung drin zu haben, weil dann kann man ruhig schlafen und sich am nächsten Morgen wieder das weiße Blatt Papier nehmen und überlegen, was will ich jetzt im Portfolio haben.
Okay, Frau Hehmann, dann herzlichen Dank für das Gespräch und an alle, die sich eingewählt haben. Ich hoffe, dass Ihre Fragen, soweit es geht, beantwortet wurden und danke auch da sehr herzlich fürs Interesse. Wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende und bleiben Sie vor allem gesund und zu Hause. Also, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, schönen Tag noch.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Ihre Leitungen werden abgeschaltet.